Der eine ist ein Bauer, der andere ein Bündner. Beide sind keine Frau, kein Berner, kein Welscher und auch kein Zürcher Rechtsprofessor. Deshalb gehen wir mit Beat Jans und Jan Pult in die Bundesratswahlen. Was sind die Überlegungen hinter diesem Entscheid? Und wie schlimm findet das Politbüro, wenn Zürich schon wieder nicht in den Bundesrat kommt? Das alles finden wir heute raus, und zwar in einer neuen Folge von unserem Politik-Podcast. Hier im Studio stehen Raffaella Birrer und Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser, heute zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ich würde gerne mit dem besten Bundesrat aller Zeiten anfangen, der niemals Bundesrat wird. Wer ist es?
Ist das schon eine Frage?
Das ist absolut schon eine Frage. Zuerst mal, wer ist es?
Der beste Bundesrat von allen Zeiten, wo es aber nie wird, ist der Daniel Josic.
Also komm, warum wird er nicht Bundesrat?
Er wird nicht Bundesrat, weil er nicht nominiert worden ist für das Ticket von seiner eigenen Partei. Das ist aber soweit keine Überraschung, weil es vor einem Jahr zum Zerwürfnis gekommen ist, wo Daniel Josic gefunden hat, er werde hier um ein wichtiges Menschenrecht gebracht, wenn er nicht auf das Ticket käme, das nur für Frauen besetzt ist. Mhm.
Die Frage ist vielleicht ein bisschen falsch gestellt. Also, wir wissen noch nicht, ob er nicht Bundesrat wird. Die Bundesversammlung, die ist vollkommen frei in ihrer Entscheidung. Sie kann jemanden nehmen, der auf dem SP-Ticket steht. Sie muss aber nicht. Sie muss auch überhaupt niemanden wählen, der ihr SP ist. Also, das beruht, wenn man so will, auf einem nicht schriftlichen Konsens, dass sich die Parteien, die Fraktionen, die Bundesversammlung jeweils an die freiwillige Konkordanz unter den Parteien halten. Aber sie sind überhaupt nicht an das gebunden. Und es läuft im Moment, sage ich jetzt mal, von rechtsgerichteten Medien mit Sitz in Zürich gewisse Kampagnen oder gewisse Stimmungsmache, dass die Bundesversammlung eben gleich der Daniel Josic soll wählen, ungeachtet des Entscheids der SP-Fraktion. Die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich genügend Stimmen macht in dem Wahlgang, die Wahrscheinlichkeit, die ist tief, aber richtig wissen tun wir das noch nicht, ob er wirklich nicht Bundesrat wird. Er wird definitiv nicht Bundesratskandidat von der SP-Fraktion.
Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht nicht nur sehr tief, sondern inexistent. Ich würde sehr, sehr viel Geld darauf wetten, dass Daniel Josic nicht Bundesrat wird.
Ich wette nicht dagegen.
Schade. Was man kann sagen ist, im bürgerlichen Lager, in bürgerlichen Parteien sind grosse Sympathien für Daniel Josic als potenziellen Kandidat im Vorfeld da gewesen. Es gibt auch sehr offene Aussagen, also immer off the record, aber wo einem Leute aus den entsprechenden Fraktionen sagen, wenn er auf dem Ticket gewesen wäre, würde sie ihn wählen. Jetzt ist er aber nicht auf dem Ticket und du hast gesagt, Fabian, es ist durch all die schwierigen Konstellationen, die sich in den Nullerjahren von diesem Jahrhundert ergeben haben, durch Abwahlen und ungewollte Wahlen und wieder Abwahlen, ist sehr viel Unruhe ins Polizsystem gekommen und darum, gerade in dieser aktuellen Situation, wo mehrere Parteien nicht mehr so einen eindeutigen Anspruch auf die Anzahl Sitz haben, die sie aktuell haben im Bundesrat, ist nicht davon auszugehen, dass da irgendwie Spiele getrieben werden und Daniel Josic zum Bundesrat gewählt wird. Er dürfte sicher gewisse Stimmen wieder machen, das mal als wilder Kandidat, so wie es das letzte Mal vor einem Jahr der Fall war, aber ganz sicher nicht so viel, dass es für eine Wahl würde reichen.
Wäre denn so ein fähiger Bundesrat, wie das all die rechtsgerichteten Zürcher Medien, so wie es Fabian gesagt hat, aufgeschrieben haben, nach der erfolglosen Nomination?
Also wie gut er als Bundesrat wäre, das wüsste man erst, wenn er wirklich Bundesrat werden würde. Was man beurteilen kann, sind seine Qualifikationen, oder? Und dazu gilt es zu sagen, dass er keine Exekutiverfahrung hat. Von eben her, er stut mir so ein bisschen die kampagnenähnliche Stimmung, die da zu seinen Gunsten entstanden ist. Also man tut gerade so, als hätte er schon mal irgendein Land regiert und sich dabei als irgendein Wunderherrscher bewiesen. Seine Führungserfahrung, die ist relativ bescheiden, oder? Er war einmal in einer Schulbehörde von seiner Wohngemeinde im Kanton Zürich. Er hat einen höheren Dienstgrad im Militär, aber sonst ist jetzt da nicht so wahnsinnig viel, was er vorweisen kann. Insofern wäre er ein bisschen Wundertüten, oder, als Bundesrat. Das muss jetzt überhaupt nicht heissen, dass er kein guter Bundesrat wäre, dass keineswegs. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt anhand von seinem Curriculum schon eine wahnsinnige Brillanz als politische Führungsfigur könnte ablesen.
Das hat mich schon immer sehr erstaunt bei dieser Figur Daniel Josic, dass alle Medien, und ich wage zu behaupten, man hat sich teilweise abgeschrieben, dass alle Medien gefunden haben, das ist doch der geborene Bundesrat, wo doch irgendwie nicht so eindeutig ist, wie du jetzt ausgeführt hast, Fabian, was denn ganz genau ihn zu dem zwingenden Bundesrat würde machen. Eben, du hast es gesagt, die Exekutiverfahrung, die fehlt, die sonst immer als erstes ins Feld geführt wird, wenn es um Bundesratskandidaturen geht. Ich habe das aber, glaube ich, im Politbüro auch schon gesagt. Das ist auch bei anderen Personen teilweise so, also namentlich beim John Pult. Der ist auch schon, bevor er überhaupt auf Bern gewählt worden ist, als potenzieller Bundesratskandidat gehandelt worden, in den Medien.
Ist er jetzt auch?
Das ist er jetzt, genau, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da muss man vielleicht schon auch mal kritisch innehalten und unsere Rolle reflektieren, also die Rolle der Medien. Die Medien können Figuren aufschreiben und abschreiben. Es kann teilweise Personen zu gut kommen, aber es kann auch recht gnadenlos sein. Und ich glaube, jetzt bei diesen zwei Personen ist es eben schon immer ein bisschen so gewesen, dass man sie in den Bundesrats-Olymp aufgekieft hat, ungeachtet vom konkreten Leistungsausweis, weil bei John Pult ist das ja sehr ähnlich, auch im Feld Exekutiverfahrung. Er ist im Prinzip noch ein sehr junger Politiker, der nicht die eindeutigen Erfahrungen hat, die normalerweise eben als wichtig geltend gemacht werden. Was beim Daniel Josic sicher noch dazukommt, ist seine sehr stark und auch sehr eloquent Medienpräsenz. Also es ist schon sehr lange her, dass er omnipräsent ist, vor allem auf Tele Zürich. Ich erinnere mich gut, ich bin vorher mit den Nullerjahren von diesem Jahrhundert gekommen, komme noch einmal auf diesen Zeitraum zurück. Schon dort ist er gefühlt fast täglich in Talksendungen oder in News-Sendungen von Tele Zürich. Hat dort jeweils, egal was eigentlich, kann man sagen, egal welche Themen Zürich, Schweiz, über die Welt relativ prägnant können analysieren und hat durch das eben sehr hohe Popularität auch in der Bevölkerung und vor allem eben im Kanton Zürich erlangt. Und so hat sich das dann immer mehr verfestigt. Eben da ist einer, der einen guten Auftritt hat, der zu allem gut reden kann. Das ist auch seiner Partei zu gut gekommen. Und diese Person, da führt doch dann einmal kein Weg am Bundesrat vorbei.
Es gibt übrigens zum Thema Exekutiverfahrung von Bundesräten, da gibt es noch, denke ich, eine interessante Beobachtung, die man machen kann. Wenn man auf den amtierenden Bundesrat schaut, wer hat eigentlich dort was gemacht vor Amtsantritt, dann sieht man, dass die drei Frauen im Bundesrat alle Exekutiverfahrung haben. Karin Keller-Sutter war in der Regierung vom Kanton St. Gallen, Elisabeth Baum-Schneider in der Regierung vom Kanton Jura, Viola Amherd war Stadtpräsidentin von Brieg. Und bei den Herren der Schöpfung, da bietet sich ein gründlich anderes Bild. Oder? Also wir haben hier den Albert Rösti, der war immerhin noch Gemeindepräsident von Uetendorf. Aber der Alain Berset.
Und er hat eine nicht ganz kleine Partei in der Schweiz geleitet. Das ist doch auch.
Richtig, also Führungserfahrung ja, Exekutiverfahrung ja auch, aber von einer bedeutend kleineren Gemeinde als jetzt zum Beispiel Brieg und definitiv nicht so gross wie ein ganzer Kanton. Und wie erwähnt, also der Alain Berset, der Ignazio Cassis und der Guy Bachmann, die haben keine Exekutiverfahrung gehabt, bevor sie Bundesrat geworden sind. Also da hat man einen Geschlechtergraben, den ich schon noch interessant finde, oder? Also offensichtlich von Frauen scheint man zu erwarten, dass sie sich schon mal bewiesen haben in einer Exekutive. Und den Herren traut man es offenbar zu, oder vor allem trauen sie sich auch selber zu, dass das nicht nötig ist, dass man also auch gut kann Bundesrat werden, ohne dass man vorher schon mal eine grössere Gemeinde oder einen Kanton regiert hat.
Das ist ja ein Klassiker. Richtige Gleichberechtigung haben wir erst dann, wenn auch die richtig schlechten Frauen im Bundesrat gewählt werden, oder?
Genau.
Ich würde jetzt nicht von richtig schlecht reden, aber durchschnittlich, oder? Also, wir sind noch nicht so weit in der Schweiz, dass eine Frau mit einem durchschnittlichen Leistungsausweis könnte Bundesrätin werden.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz über die Rolle der Medien reden. Wie entstehen denn so Bilder? Ihr dürft jeden Tag Sachen in die Zeitung schreiben, Sachen lesen. Warum gibt es plötzlich eine grosse Einigkeit über Qualifikationen von jemandem, auch wenn die offensichtlich gar nicht rum sind.
Also wir müssen da vielleicht noch kurz über deinen Kommentar reden, Philipp, den du im Tagesanzeiger geschrieben hast. Du hast ein Stück Video mit Zürcher Chauvinismus. Du hast den Begriff Provinzialität gebraucht. Also du hast es so erklärt, oder? Stimmt vielleicht teilweise, ich denke jetzt im speziellen Fall von Daniel Josic, hängt es schon damit zusammen, dass er am weitesten rechts steht innerhalb der SP-Fraktion und darum auch entsprechend beliebt ist bei bürgerlichen oder rechtskonservativen Medien. Ansonsten hat Raffaella schon gewisse Punkte erwähnt, oder er ist sehr oft hat er Auftritt gehabt, wo er sich gut hat können verkaufen, gut hat können inszenieren. Eben, er ist ein begabter Redner, von dem lohnt sich auch Medien beeindrucken. Also wir sind in einem Land, wo es nicht so wahnsinnig viele gute Redner gibt, und das ist sicher eine Gabe von Daniel Josic, dass er eben gut übrig kommt, dass er auch sich anpassen kann und je nach Publikum auch ein bisschen anders auftreten, oder? Also wenn er hat das auch noch gut drauf, um in Zürcher Landgemeinden ein sehr bürgerliches Publikum anzusprechen und dann umgekehrt seine Rhetorik wieder ein bisschen anzupassen, wenn er mehr vor linken Leuten redet. Und um den Bogen zurückzuschlagen zu deinem Kommentar, das hast du ja sehr richtig geschrieben, oder es gibt dann so ein bisschen so ein selbstverstärkendes System, oder? Er hat überzeugende Auftritte, die Medien finden, wow, ist der gut, und geben ihm dann auch Plattformen, wenn es darum geht, Stellungnahmen einzuholen, gewisse Geschäfte zu kommentieren, und dann erhaltet er durch das entsprechend eben wieder noch mehr Medienpräsenz und so weiter und so fort. Kommt schon auch dazu, also wir dürfen jetzt da schon nicht einfach so tun, als wäre das jetzt ein reines Medienphänomen. Ich meine, der Daniel Josic ist ein ausgewiesener Fachmann für Rechtsfragen. Er hat eine Professur an der Universität Zürich. Also er hat da sicher auch fachliche Kompetenzen im Bereich vom Strafrecht vorzuweisen, ja, wo nicht jeder hat. Oder also er ist schon sehr sattelfest in einem Grossteil von juristischen Materien, die in Bern verhandelt wird, jeden Tag.
Das mag ich ja im Fall von Daniel Josic erklären. Ich hätte es gerne ein bisschen allgemeiner, Raffaella. Wie können so Medienzuschreibungen entstehen?
Ja, also wir haben jetzt so von sich selbst verstärkenden Effekt geredet in den Medien und in der Medienberichterstattung. Jetzt kann man aber selbstkritisch auch sagen, es war eine interessante Ausmachung am Samstag. Es hat ganz viele Geschichten, die man hinter dieser Geschichte von diesen zwei Kandidaturen, die am Schluss auf dem Zettel gestanden sind, könnte erzählen. Und was machen wir? Wir reden jetzt auch mal sehr lange über den Daniel Josic selber. Und ich finde, zu deiner Frage, eben, weil du jetzt gesagt hast, allgemeiner, was steckt allgemeiner dahinter, um auf das zurückzukommen, das hängt eben wahrscheinlich gerade ein bisschen zusammen. Ich glaube, der Daniel Josic bietet als Figur für die Medien noch viel mehr. Und zwar hat er sehr unschweizerische oder unübliche für Kultur in diesem Land Eigenschaften. Er ist nicht zurückhaltend, er ist nicht bescheiden. Und ich glaube, das macht so eine Faszination aus auch für die Figur, wie sich einer da erdreisten kann und sich wagen kann, so eitel zu sein und so nicht zurückhaltend. Für die Medien sind schon so Figuren natürlich spannender als so der Durchschnittspolitiker, der jedes Wort sehr genau abwägt und ja, niemandem will auf die Füße stehen, jemand, der Ecken und Kanten hat und eben sich selber vielleicht ja, relativ wichtig nimmt, bis sogar überhöht. Das ist medial spannender und darum unterstelle ich, dass die Medien auch über so Figuren häufiger berichten als über eher langweiligere Durchschnittspolitiker. Und das Interessante ist aber, dass das in einem sehr scharfen Kontrast steht zu dem, was nachher im Parlament passiert. Im Parlament ist das halt eben, wie man jetzt in dieser Ausmachung gesehen hat, nicht beliebt, wenn jemand sich so führen tut. Dort möchte man eben gerade den Durchschnitt. Eben, das kann man mit Blick auf den Bundesrat sehen, das kann man mit Blick auf vergangene Ausmachungen sehen. Und insofern besteht da eben schon so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen medialer Wahrnehmung und politischen Realitäten.
Ich stimme dir sehr zu, Raffaella, dass wir nicht nur über den Daniel Josic reden, nachdem er jetzt als einer von vielen nicht nominiert worden ist. Ich würde aber gleich noch von mir aus gesehen etwas Letztes gerne zu ihm sagen, nämlich, da haben wir noch gerne darüber geredet, oder seine Popularität eben auch bei der Bevölkerung. Er ist ja nicht nur bei uns Medien beliebt, sondern er erzielt immer sehr gute Resultate, wenn er kandidiert als Parlamentarier, also zuerst als Nationalrat und jetzt seit zwei Legislaturen als Ständerat. Ja, er hat jetzt bei den letzten Wahlen schweizweit beste Resultat gemacht als Ständerat. Wenn man den Umfragen glauben darf, dann wünscht sich das Volk ihn auch als Bundesrat. Also da schwingt er bei weitem oben raus. Das kann natürlich für die Bundesversammlung kein Argument sein, muss man schon sagen. Oder? Also wir haben die Volkswahl vom Bundesrat nicht. Wir haben vor ein paar Jahren darüber abgestimmt und das ist wuchtig verworfen worden. Also kann man jetzt auch nicht sagen, ja, aber die Bundesversammlung muss sich dann nach irgendeinem Volkswillen richten, der sich angeblich in Umfragen zeigt. Aber ich meine einfach, oder, das kommt natürlich noch so als Effekt dazu. Es sehen alle, wow, macht der gute Resultate und wow, siehst du wieder die Umfrage, da schwingt er schon wieder oben raus. Das beeindruckt natürlich dann wiederum die Leute schon auch, die entweder darüber entscheiden, wer Bundesrat werden soll oder halt, wo die medialen Plattformen entsprechend bewirtschaftet.
Über wen wir auch überhaupt nicht reden, ist Evi Allemann. Die haben sie jetzt einfach hart verbrennt, oder?
Das ist das, was mich am meisten überrascht hat an diesem Ticketentscheid. Also die beiden Herren, das ist wie klar gewesen, dass das die Favoriten sind. Seit es klar war, dass es nur zwei Plätze wird geben auf dem Ticket, war wie die Frage gewesen, werden es beide von ihnen, wird es nur eine plus eben Evi Allemann. Und dass sie jetzt zum zweiten Mal so eiskalt abserviert worden ist, also man kann sagen, in der ersten Runde, in der ersten Ausmachung ist sie ja weit gekommen, aber trotzdem, offensichtlich hat man sie nicht wollen auf dem Ticket. Ist auch von der Positionierung her interessant, sie ist auch eher eingemittete, also vom rechten Flügel von der SP-Kandidatin. Und das wird sicher auch noch Folgen haben, dass sie jetzt zweimal so aufgelaufen ist. Und was ich brutal finde, ist, es ist nicht im Parlament, es ist nicht jemand, der das zweite Mal für den Bundesrat kandidiert und dann von der Bundesversammlung nicht gewählt wird, sondern es ist bei den eigenen Leuten. Und das ist sicher brutaler als das zweite. Und interessant ist ja, dass die SP-Frauen sie portiert haben, dass, ihnen das, also dass sie beknäut haben, dass sie noch einmal antritt. Und jetzt, wenn man die Stimmenverhältnisse anschaut, die Frauen hätten in dieser Fraktion die Mehrheit. Also es wäre durchaus möglich gewesen, dass die auf das, locker auf das Ticket kommt, die Evi Allemann. Und dass das nicht der Fall ist, zeigt, dass sie eben auch unter den Frauen gar nicht genug Rückhalt hat.
Raffaella, komm, dann reden wir jetzt wirklich über die, die auf dem Ticket sind. Sind Beat Jans und Jan Pult blasse Durchschnittspolitiker?
Nein, das ist sicher zu hart formuliert. Blasse Durchschnittspolitiker habe ich aber so vorher meines Wissens auch nicht gesagt. Ich weiss, du beziehst dich auf meine vorhergehenden Aussagen. Sie sind aber eben sicher die, die weniger, also innerhalb von der eigenen Fraktion weniger Ecken und Kanten haben. Sie sind innerhalb von der eigenen Fraktion viel eingemitteter politisch, oder? Also sogar linksstehend, jetzt, wenn man die Flügel anschaut von der SP. Das unterstellt man ja vor allem Jan Pult immer, der eine Juso-Vergangenheit hat. Ich habe das noch einmal kurz nachgeschaut. Im Parlamentarier-Rating, das es ja mitgibt, ist der Jan Pult sehr wenig linker als der Beat Jans. Der Beat Jans ist ja seit 2020 nicht mehr im nationalen Parlament, vor 10 Jahren im Nationalrat gewesen. Ist dort dann auch sehr stark aufgefallen, aber eben, wir werden es ja vielleicht nachher noch vertiefen, als jemand, der sehr pointierte Voten gemacht hat, wenn es zum Beispiel um die Landwirtschaftspolitik gegangen ist. Ich erinnere mich noch an mehrere Debatten, wo er sich wirklich, also wo er eigentlich als Kommissionssprecher dann mehr oder weniger allein bestritten hat und sich einen recht erbitterten Fight damit auch mit der Landwirtschaftsvertreter im Parlament geliefert hat. Insofern ist das sicher nicht ein blasser Durchschnittspolitiker. Es gilt für den Jan Pult genauso. Der ist rhetorisch sehr stark. Auch jemand, der, wenn er das Wort ergreift, gewisse Aufmerksamkeit erregt. Ja, also.
Sauber geredet, würde ich sagen, Raffaella. Fabian, sind die beiden so links, wie man jetzt einmal lesen kann, so ideologisch?
Ich glaube, wer den Vorwurf erhebt, der verkennt ein bisschen, dass die SP insgesamt halt eine recht homogene Fraktion ist. Oder? Also wir haben da nicht wie bei der Mittepartei oder auch bei der FDP das relativ breite Spektrum von links bis rechts. Oder, also eben bei den Parteien im Zentrum hat man es eher, oder, dass es klare Flügel gibt. Oder? Und bei der SP und übrigens auch auf der anderen Seite vom Spektrum, bei der SVP, da hat man eigentlich eine relativ grosse Geschlossenheit in den Positionen. Und ich möchte jetzt mal sagen, der Jans und der Pult sind absolute SP-Mainstream. Also die sind jetzt da weder irgendwie noch linker als alle anderen, noch gehören sie zu der relativ kleinen Gruppe von eingemitteten Sozialdemokraten. Eben, also der Daniel Josic ist einer von den wenigen, wo man sagen kann, ja, die gehören jetzt nicht so zu dem SP-Mainstream, stehen ein bisschen weiter rechts. Steffi Alemann wäre ein anderer gewesen. Eva Herzog, würde ich sagen, gehört auch zu dieser Gruppe von diesen tendenziell eingemitteten Vertreterinnen und Vertreter innerhalb von der SP-Fraktion. Und es ist ja noch interessant, dass die Bundesversammlung Frau Herzog dann eben nicht gewählt hat. Oder? Darum finde ich jetzt ein bisschen etwas Paradoxes, wenn jetzt gewisse Leute bei den Bürgerlichen finden, oh, der Josic hätte aber unbedingt auf das Ticket gehen, die anderen sind uns viel zu links. Also im letzten Mal, wo es die Wahl hatten, da haben sie dann Elisabeth Bohm-Schneider, die weiter links steht, als Eva Herzog gewählt. Und Jans und Pult, wie gesagt, die vertreten den Mehrheitskurs. Ich finde die Ähnlichkeit von ihnen zwei in einem anderen Bereich fast bemerkenswerter, nämlich, dass sie eigentlich beide in relativ ähnlichen Fachgebieten als Parlamentarier geschaffen haben. Also sie sind beide spezialisiert gewesen auf Umweltthemen, sage ich jetzt einmal, also Themen, die im Bereich vom Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartement angesiedelt sind. Das Departement wird jetzt bekanntlich geführt von Albert Rösti, was sicher nicht freigeben wird jetzt in der Runde da mit der Departementsverteilung. Frei wird das Innendepartement von Alain Berset, wo es um Gesundheits- und Sozialversicherungsthemen geht. Und in diesem Bereich hat jetzt keiner von beiden eine spezielle Expertise.
Was ist vom Argument zu halten? Jetzt würde auch sogar der Bundesrat noch eine Jusoffizierung erleben, wenn der Jan Pult würde tatsächlich gewählt werden. Auch das haben wir schon ein paar Mal gelesen jetzt.
Ich glaube, er sagt, hat der Jan Pult nie beobachtet. Er gehört zu den wenigen Krawattenträgern innerhalb von
aber SP. Aber noch nicht lang, muss man auch sagen.
Noch nicht lang, ja. Was mag das echt liegen? Nein, also er scheint da wirklich auch bemüht sein, so optisch ein bisschen den bürgerlichen Fraktionen eine Brücke zu bauen. Also sich selber ein bisschen den Juso-Schreck zu nehmen. Ich sehe das nicht so. Ich habe das Gefühl, so wie ich den Jan Pult einschätze, ist er Taktiker, ein Strateg. Also einer, der Politik auch so ein bisschen als Spiel sieht, auslotet, was ist möglich. Sicher jetzt nicht irgendein bornierter Linksaussen-Ideologe, der da irgendwie die Weltrevolution will. Also nein, das sehe ich so nicht.
In der Regel machen ja Juso-Vertreter schon in ihrer politischen Biografie so ein bisschen einen Wandel durch. Das liegt ja in der Natur der Sache. Und trotzdem finde ich die These schon interessant, weil es zeigt sich ja in dieser Fraktion im Bundeshaus von der SP, wie sie heute ist, dass ehemalige Juso-Vertreter sehr viel Macht erlangt haben. Und es sind vor allem Juso-Vertreter, die nicht, wir haben es ja vorher von dem Blassen oder Farblosen gehabt, was wirklich nicht abwertend gemeint war, aber die jetzt nicht irgendwie unauffällig sind, wo sie in der Juso sind, sondern das sind sehr prägnante Figuren gewesen, auch häufig gegen die Mutterpartei, viel linkere Positionen vertreten als die Mutterpartei. Und insofern finde ich das schon interessant, so der Marsch durch die Institutionen, wo die Juso-Vertreter, in gewissen Medien heisst es jetzt Juso-Klicken, gemacht hat. Und darum würde ich das schon nicht jetzt einfach nur ein bisschen reden. Von der Symbolik her finde ich das schon bemerkenswert, dass jemand, der diese Vergangenheit hat, in einer Fraktion, die an den Schlüsselpositionen ebenfalls ehemalige Juso-Vertreter hat, jetzt an die Bundesratstüre klopft.
Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Juso selber, die aktuelle, die tatsächliche, kein von diesen Kandidaten und Kandidatinnen als fähig zum Bundesrat eingestuft hat.
Man kann da vielleicht mal noch eine Rückblende machen auf das ferne Jahr 1959. Da hat die SP der Walter Bringolfer, den Bundesrat, dominiert, der damals...
Der war wahnsinnig links, oder?
Der starke Mann war innerhalb der SP. Also der Punkt ist eben der, er ist, bevor er zur SP ist, hat er bei den Kommunisten politisiert und das ist für die Bürgerlichen dann das ausschlaggebende Argument gewesen, um ihn nicht in den Bundesrat zu wählen. Also man hat gefunden, ehemaliger Kommunist, no way, oder? Also da ist man zumindest im Kalten Krieg gewesen. Es ist dann stattdessen für die SP der Hans-Peter Tschudi gewählt worden.
Ah, aus dem schönen Kanton Basel-Stadt.
Genau, das ist, ist der letzte Basel.
Das ist der letzte,
ja, glaub, ist Basel. Der letzte Basel, genau.
Fabian.
Und es kommt mir manchmal jetzt so ein bisschen vor, als wäre so die USO, als wäre das die neue Kommunisten, oder? Kann man einen mit so einer Vergangenheit in den Bundesrat wählen? Oder? Das ist ein bisschen eine ähnliche Diskussion.
Einen von beiden wird da ziemlich sicher gewählt. Könnt ihr abschätzen, wer den grösseren Impact hat von beiden und wie der Impact wird aussehen?
In Bezug auf was meinst du Impact?
Ja, einfach aufs Gremium Bundesrat. Sind das Leute, die das Gefühl haben, könnten sich durchsetzen, könnten dem Gremium einen Stempel aufdrücken? Oder wie dürft ihr das einschätzen?
Das finde ich stand jetzt noch schwierig zu beurteilen, weil wir haben es vorher gesagt, der John Pult hat keine so Führungserfahrung, keine so Ämter inne gehabt, dass man könnte antizipieren, wie er sich konkret in dem Gremium würde verhalten. Der Beat Jans hingegen, Basler Regierungspräsident, hat durchaus so ein Amt, wo er auch den Stempel aufdrückt. Ich finde mehr Inhalt, also da spielen ja vielleicht auch noch so inhaltliche, machtstrategische Komponenten eine Rolle. Da wäre wahrscheinlich einem John Pult einiges zuzutrauen, aufgrund von seiner starken Rhetorik. Und dann auch, weil ich den Eindruck bekommen habe in diesen Interviews, die er bisher gegeben hat, dass er durchaus auch gestalterische Vorstellungen schon hat, was er inhaltlich würde wollen bewirken, wo hingegen aus meiner Sicht der Beat Jans inhaltlich noch eher blass geblieben ist.
Jetzt doch, kann man, blass also in dem Fall.
Jetzt kann man aber sagen, es zieht sich durch, gell? Die, genau. Jetzt kann man aber sagen, dass das vielleicht auch von einer gewissen Demut zeugt, dass man antritt und nicht findet, ich habe schon immer besser gewusst, wie es eigentlich müsste sein, in Unkenntnis von den genauen Strukturen im Departement. Das ist beides denkbar, dass er sich dann noch würde entfalten im Amt. Also.
Es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt. Die beiden Kandidaten haben ja recht unterschiedliches Alter. Also der Beat Jans ist schon fast 60, der John Pult noch keine 40. Ich denke, der Beat Jans würde wahrscheinlich maximal 2 Legislaturen im Amt bleiben. Oder vielleicht nicht einmal ganz 2, vielleicht wären es dann auch nur 1,5. Aber er würde sicher nicht zu einem Langzeit-Bundesrat werden. Und beim John Pult ist das ein bisschen anders. Oder? Er ist ungefähr so alt wie der Alain Berset, wo er gewählt worden ist. Der Alain Berset, der jetzt doch voll in 3 Legislaturen das Innendepartement geführt hat. Wenn der John Pult gewählt werden würde, ja, dann ist die Chance relativ hoch, dass auch er wird länger im Amt bleiben. Das heisst, wenn du vom Impact redest, Philipp, ist natürlich denkbar, dass schon allein aufgrund von einer längeren Amtstour dann auch wird ein grösserer Impact insgesamt sich daraus ergeben.
Was er durchaus auch könnte wahlentscheidend sein auf die eine oder auf die andere Seite, ganz alte.
Ja, das bin ich überzeugt, genau. Also, wenn man möchte, im gegnerischen Lager das geringere Risiko eingehen, sozusagen, dann müssen wir auf den Beat Jans gehen. Das geringere Risiko im Sinne von, sonst klebt denn da einer wieder 12 Jahre auf dem Sitz.
Wollt ihr eigentlich wetten, wer es wird von beiden?
Ich habe das öffentlich schon mehrfach geäussert, darum ja, kommt ich nicht um das herum, um das da die gleiche Prognose abzugeben.
Also los.
Und ich kann mich erinnern, oder fleissige Politbüro-Hörer können sich vielleicht auch erinnern, dass ich schon vor der Lancierung von seiner Kandidatur gesagt habe, das könnte der potenziell nächste SP-Bundesrat sein.
Weil einfach schon alle seit Jahren schreiben, das ist ein potenzieller Bundesrat, oder?
Nein, weil das muss man schon, nein, man muss jetzt wirklich sagen, in dem Fall spielt jetzt echt einiges zusammen. Und da kommen auch die letzten Wahlen vor einem Jahr, muss man wieder sich in Erinnerung rufen, die Watschen für die Eva Herzog, der unbedingt Anspruch von Basel. Wir haben es vorher gesagt, 50 Jahre kein Basler Vertreter mehr im Bundesrat. Der Druck aus dieser Region ist schon relativ gross. Allerdings, und das finde ich auch recht interessant zu beobachten, spürt man ja so ein bisschen, dass die restliche Politschweiz unbeeindruckt ist von dem, von dem Anspruch. Das, das merkt man bisher schon. Und man spürt auch, wie der Beat Jans versucht, seine Herkunft nicht überzubetonen, also zumindest was den Kanton betrifft, und stattdessen versucht mehr so die Strategie urbane Vertreter, also Vertreter von urbanen Regionen, wo ja nicht gerade überrepräsentiert sind aktuell im Bundesrat, um diese Strategie zu fahren.
Gehst du von Pult oder von Jans?
Ich habe jetzt gedacht, aufgrund von diesen Aussagen sei das klar geworden, Jans.
Also ich habe, glaube vor ein paar Tagen am Apropos gesagt, dass ich im Moment nicht würde eingehen würde. Haben da, glaube ich, gesagt, ja, vielleicht 52% Pult, aber meine Intuition wechselt fast jeden Tag am Morgen beim Aufstehen. Im Moment glaube ich wieder ein bisschen eher, dass der Beat Jans die bessere Chance hat. Und zwar gehe ich davon aus, dass der Pult innerhalb von seiner Fraktion mehr Stimmen machen wird, vielleicht sogar deutlich mehr als der Beat Jans. Dass aber der Jans eben aufgrund der Faktoren, die wir jetzt da schon besprochen haben, bei den bürgerlichen Fraktionen wahrscheinlich dann doch ein bisschen das bessere Standing haben wird, sodass es ihn am Ende dann langen könnte. Also im Moment tendiere ich auch wieder ein bisschen mehr zum Beat Jans.
Ist das das, was du als erstes denkst am Morgen? Jans oder Pult?
Selbstverständlich. Also ich nehme an, ihr denkt am Morgen.
Nichts anderes.
Als erstes am Bundesrat. Und
als neutraler Moderator von dieser Sendung, Philipp, auf wen gehst du?
Auf ganz Jans, neutral. Ganz neutral. Aber apropos, das, was du vorhin gesagt hast, Raffaella, dass man es verstecken muss, dass man aus Basel kommt, dass seine Chancen grösser sind. Woher kommt das?
Das müsstest vielleicht du uns erklären.
Ja, nein, ich bin ja von dort. Ich finde Basel offenbar nicht so cool. Also in Bern haben wir offenbar ein Problem damit, wenn jemand zu laut sagt, es sei von Basel, und seit 50 Jahren haben wir keinen Bundesrat mehr gehabt, jetzt sind wir mal dran. Offensichtlich, oder?
Also ich glaube, man hat da eine schöne Dialektserie im Tagesanzeiger gehabt, die einen Teil von der Erklärung liefert, Philipp, es tut mir leid, aber der Bündner Dialekt
ist, Baselbiet.
Kommt ein bisschen besser an als der Basler Dialekt.
Gut, das ist ein bisschen die anekdotische Antwort, aber ehrlich gesagt...
Ganz bescheiden, Fabian.
Von einem Bündner kommt dazu, aber es ist schon es ist ein Thema. Man hat es ja gemerkt beim Jans, er will nicht, dass man zu fest denkt, er kommt aus Basel, so wie es Raffaella gesagt hat. Warum ist das ein Nachteil? Nicht nur der Dialekt, oder?
Ich glaube, dass da schon noch im Unterbewusstsein vielleicht noch gewisse andere Faktoren mitspielen. Das eine ist sicher, Basel ist ein wirtschaftlich sehr starker Kanton. Gerade so bei den ländlicheren Gegenden könnte das vielleicht so ein bisschen ein Komplex auslösen. Ich weiß es nicht, ich mache jetzt da einfach so Küchenpsychologie. Das andere eben, wir haben es gesagt, der Dialekt, und dann vielleicht schon so ein bisschen verbunden zwischen der Herkunft aus dem starken Kanton in Kombination mit dem Dialekt, dass das vielleicht teilweise als arrogant wahrgenommen wird. Also eben, ich versuche nur eine Annäherung, es erschließt sich mir auch nicht ganz.
Also ehrlich gesagt, ich würde den Befund ein bisschen bestreiten. Ich denke nicht, dass die Basler Herkunft dem Beat Jans gross nützt, aber sie schadet auch nicht gross. Also, ich weiss auch nicht, Philipp, ob du in deinem Alltag Aversion gegen dich als Basler erlebst, aber ich glaube effektiv nicht, dass das ein Nachteil ist für ihn. Also im Gegenteil, eben, er kann ja korrekterweise damit argumentieren, dass Basel schon lange nicht mehr zum Zug gekommen ist bei den Bundesratswahlen. Also die regionale Herkunft in meiner Wahrnehmung spielt sie immer insofern ein bisschen eine Rolle, als man natürlich darauf schaut, welche Region, welcher Kanton ist schon präsent im Bundesrat, vielleicht sogar übervertreten. Aber jetzt nicht da, dass man denkt, oh, das ist ein wahnsinnig unsympathischer Kanton, den wählen wir aus dem Grund nicht. Also ich würde den Befund ein bisschen in Abrede stellen, ehrlich gesagt.
Das ist sehr gut, Fabian, das zu hören, weil es natürlich schon, es ist wahnsinnig hart, jeden Tag aus Basel nach Zürich oder nach Bern zu kommen. Gewisse Aversionen spürt man durchaus und darum gehe ich auch recht gerne zu oben wieder heim. Nächste Woche fahren wir alle zusammen nach Bern. Dort sind wir dann live im Käfigturm am Dienstag zu oben. So wie ich weiss, ist glaube Veranstaltung ausgebucht. Wir freuen uns auf alle, die dort kommen. Wir werden auch wieder über die Bundesratswahlen. Wer hat es gedacht? Und zwar in Vollbesetzung. Heute waren im Politbüro Raffaella Birrer, Fabian Renz, ich heiße Philipp Loser. Schönes Wochenende, bis bald. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.